So, hallo, dann begrüße ich euch heute zu dem letzten Vortrag in diesem Raum. Ich freue mich, Robert heute hier da zu haben, und er wird uns ein bisschen was über SIMD-Programmierung erzählen und uns eine kleine Einführung geben.
Viel Spaß. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Die erste Frage ist, was ist SIMD? Wer von euch hat von diesem Begriff schon mal gehört? Mal so Hände hoch. Ach, doch schon so die meisten, ne? Wer von euch hat schon mal mit SIMD programmiert? Ja, wer von euch programmiert viel mit SIMD? Ah, gibt doch so ein, zwei. Ich dachte irgendwie, das sollte eigentlich jeder von euch schon mal gemacht haben, weil das ist die Zukunft. Das ist das, was man braucht, um so, ich sag mal, so die letzten 90% an Performance aus so einem Computer rauszuholen. Das reicht in den meisten Fällen, wenn man es nicht macht, aber manchmal will man es halt doch schnell haben. SIMD heißt, ist ein Begriff, das heißt Single Instruction Multiple Data, oder auf Englisch Single Instruction Multiple Data, und heißt quasi, dass wir Befehle haben, die nicht auf einer Zahl auf einmal arbeiten, sondern mit einem kurzen Vektor anzahlen. Die Idee dahinter ist, man hat in den 90ern irgendwann gemerkt, ja, so scheiße, Bernd, die CPUs werden nicht mehr schneller, wir können die Taktrate nicht mehr ins Unermessliche steigern. Und anstatt, dass wir den Takt immer höher drehen, können wir einfach versuchen, mehr Arbeit pro Takt zu erledigen. Das hat man probiert mit sogenannten Out-of-Order-CPUs oder Multi-Issue-CPUs, dass man einfach mehrere Befehle pro Takt ausführt. Aber das hat auch seine Grenzen. Und eine Achse, die man gefunden hat, die hilft, ist, dass man einfach dafür sorgt, dass jeder Befehl an sich mehr Arbeit verrichtet. Und die einfachste Art und Weise ist, dass die Befehle nicht auf einzelnen Zahlen arbeiten, also zum Beispiel addiere Zahl 1 zu Zahl 2 und berechne ein Ergebnis, sondern wir entwickeln Befehle, die auf Vektoren von Zahlen arbeiten. Zum Beispiel, wir haben einen Vektor von 4 Zahlen A, B, C, D und einen anderen Vektor von 4 Zahlen E, F, G, H und haben jetzt einen Befehl, der diese beiden Vektoren in einem Schritt addiert. Das heißt, dieser eine Befehl macht dann statt einer Addition 4 Additionen, und die Anzahl der Additionen pro Befehl vervierfacht sich, und damit vervierfacht sich auch die Anzahl der Additionen pro Sekunde, die unser Computer machen kann, diese sogenannte numerische Bandbreite. Dadurch können wir relativ einfach für den Computerarchitekten die Rechenleistung unseres Computers erhöhen, ohne dass das, was am Computer schwierig ist, nämlich mehrere Befehle pro Takt machen oder Taktrate hochdrehen, irgendwie notwendig ist. Frage dazu bitte.
Vektor ist Fancy Talk für Array, oder?
Nimm mal das Mikro, bitte.
Vektor ist Fancy Talk für Array, oder?
Das kann man sagen. Also ein Array ist, die Frage war jetzt, ob ein Vektor einfach ein besonderer, schicker Begriff für ein Array ist. Gibt bestimmte Ähnlichkeiten. Ein Array ist ein Datentyp im Speicher, der mehrere gleichartige Elemente enthält. Und ein Vektor ist auch eine Sammlung gleichartiger Elemente, die aber nicht notwendigerweise im Speicher steht, sondern insbesondere auch direkt in der CPU in einem Datenregister stehen kann. Einen Vektor kann man sich so ein bisschen vorstellen wie in der linearen Algebra, aber wird anders verwendet. Also in der linearen Algebra haben wir in einem Vektor irgendwie zum Beispiel verschiedene Komponenten einer Koordinate, x, y, z, w. Aber im Computer sind es einfach nur 4 Zahlen beispielsweise oder 8 Zahlen, die gleichzeitig verarbeitet werden. Die müssen jetzt aber nicht mathematisch gesehen irgendwie zusammenhängen, sondern können zum Beispiel einfach 4 aufeinanderfolgende Elemente in einem Array sein. Dazu gleich mehr. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wenn wir konventionell arbeiten, dann verarbeiten wir Arrays von Daten, indem wir Element für Element vorarbeiten durch die Daten. Wenn wir hingegen mit SIMD arbeiten, dann haben wir quasi einen großen Befehl, der diese ganzen kleinen Operationen auf einmal abarbeitet. Und jeder dieser großen Befehle dauert genauso lange wie so ein kleiner Befehl von vorhin, und dadurch erhöht sich die Rechenleistung, ganz billig gesagt. SIMD wird an vielen Stellen in so einem modernen Computer verwendet. Also wenn Sie so ein modernes Linux verwenden, dann haben Sie ganz viele Programme, die SIMD-Techniken verwenden, zum Beispiel Audio- und Videocodecs, sowas wie numerische Programme, also so Anwendungsfälle im HPC-Bereich, diese komischen Wissenschaftler mit ihren Physiksimulationen, die machen alles mit SIMD, sowas wie Kryptographie, also OpenSSL hat ganz viel SIMD-Code, um kryptografische Hash-Funktionen und symmetrische kryptografische Algorithmen auszuwerten. Wenn Sie so ein Bildverarbeitungsprogramm wie GIMP verwenden, dann benutzt das auch SIMD, um zum Beispiel Bildtransformationen auszurechnen. Wenn Sie jetzt keine gute GPU haben und trotzdem OpenGL machen will, dann gibt es sowas wie so eine Mesa-Pipeline, die verwendet auch SIMD, um dann GPU-Operationen auf der CPU auszuführen und ganz, ganz viele weitere Sachen. Wenn Sie jetzt eine eigene Anwendung haben und überlegen, ob SIMD das Richtige für Sie ist, dann ist die Kernfrage, erlaubt Ihr Algorithmus Datenparallelität? Also gibt es in Ihrem Problem, was Sie lösen wollen, die Möglichkeit, dass man mehrere Dinge gleichzeitig ausrechnen kann? Typisches Beispiel für ein Problem, wo das ganz schwierig ist, ist, Sie wollen eine verlinkte Liste ablaufen. Wenn Sie eine verlinkte Liste ablaufen, dann müssen Sie jedes Element sich anschauen, bevor Sie wissen, wo das nächste Element ist. Weil Sie wissen erst, wo das nächste Element ist, bevor Sie sich das aktuelle angeschaut haben. Die Gelegenheiten für Datenparallelismus sind da ganz schlecht. Wenn Sie statt einer verlinkten Liste beispielsweise ein Array ablaufen wollen, sind die Gelegenheiten für Datenparallelität viel mehr da, weil Sie für jedes Element unabhängig voneinander wissen, wo das ist und die Elemente häufig unabhängig voneinander abarbeiten können. Wenn Sie Gelegenheiten schaffen wollen für SIMD-Programmierung, dann müssen Sie möglicherweise algorithmisch in Ihrem Code umdenken und Gelegenheiten für Datenparallelismus schaffen. Also sich überlegen, können wir unsere Datenstrukturen ändern, können wir unsere Algorithmen ändern, sodass mehr Dinge gleichzeitig geschehen können. Ich würde jetzt super gerne eine Folie haben, wo da so ein Kochrezept steht, wie man das machen kann, aber das ist leider nicht so einfach. Also da muss man so ein bisschen Gehirnschmalz reindenken und das ist auch so eine offene Frage in der Forschung, wie man Algorithmen gestalten kann, die hohe Datenparallelität erlauben. Und da sollte man sich in seiner konkreten Anwendung immer Gedanken machen. Aber Faustregel, wenn man ein Programm hat, was eigentlich die ganze Zeit damit verbringt zu rechnen, dann gibt es in der Regel gute Gelegenheiten, SIMD-Ansätze zu verwenden. Mit welchen Datentypen können wir in so einem SIMD-Programm rechnen? Wir würden gerne mit allen möglichen Datentypen rechnen können, aber leider haben die meisten SIMD-Einheiten auf den meisten Rechnern Einschränkungen, was das angeht. Was wir in der Regel machen können, ist mit 8, 16 und 32 Bit-Zahlen rechnen. In der Regel mit Vorzeichen, ohne Vorzeichen geht manchmal. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, also beispielsweise so ein x86-Rechner, den wir hier haben, der hat Schwierigkeiten, beispielsweise vorzeichenlose Vergleiche zu machen auf SIMD-Registern. Das muss man dann irgendwie basteln, das geht schon, ist aber langsamer. Wenn man also irgendwie bei vorzeichenbehafteten Zahlen bleibt, ist es einfacher. Gleitkommazahlen gehen in der Regel auch, Float ist überall unkritisch, Double-Zahlen gehen eigentlich auch immer, außer auf bestimmten sehr schwachbrüstigen Systemen, zum Beispiel so 32-Bit-ARM-Systeme können eigentlich können kein Double in SIMD, sondern können halt nur Float, ist technologisch bedingt. Auf manchen SIMD-Architekturen gehen auch vorzeichenlose Zahlen, 64-Bit-Zahlen gehen manchmal auch, aber mit Einschränkungen. Und ganz neu sind so 16-Bit-Gleitkommazahlen, die man zum Beispiel aus der KI-Entwicklung kennt. Sogenannte Brainfloats oder IEEE 16-Bit-Gleitkommazahlen hat man vielleicht schon mal gehört. Da gibt es einen riesengroßen Zoo an verschiedenen Datentypen und das Problem ist, dass die Hardwarehersteller immer so ein bisschen hinterherhinken. Also die wollen gerne, dass man tolle neue Applikationen auf ihre Hardware kann, also bauen sie dafür Befehle an. Und jetzt hat irgendwie zum Beispiel ARM hat dann Unterstützung für 16-Bit-Gleitkomma nach IEEE-Standard eingebaut und die Industrie hat gesagt, nee, IEEE-Standard mögen wir eigentlich nicht, wir wollen lieber Brainfloats haben. Und dann haben sie das jetzt eingebaut und der KI hilft es jetzt nicht so sehr, weil sie einen anderen Datentypen verwendet. Also man muss irgendwie immer so ein bisschen gucken, wenn man jetzt SIMD-Techniken verwenden will, können wir unsere Datentypen anpassen auf das, was die Hardware tatsächlich kann. Was auch immer hilft, ist, homogene Daten zu haben, also beispielsweise Arrays, die einfach einen Integer enthalten. Wenn ihr jetzt ein Programm habt, die heterogene Daten verarbeiten, also das fängt an von, ich habe Arrays von Strukturen mit heterogenen Daten drin, geht weiter zu, ich habe irgendwie verzeigerte Datenstrukturen wie irgendwelche B-Bäume oder sowas, dann ist das viel schwieriger, weil wir müssen erstmal, um SIMD-Techniken verwenden zu können, diese Datenstrukturen in homogene Datenstrukturen überführen. Oder uns komplizierte, perverse Tricks ausdenken, wie wir mit heterogenen Daten klarkommen. Und das ist alles nicht so einfach, das reduziert die Performance. Man kann im Datenstrukturdesign bei Programmen immer überlegen, können wir zum Beispiel eine sogenannte Structure of Arrays Transformation machen. Also anstatt, dass wir einen Array haben von ganz vielen einzelnen Datensätzen, haben wir eine Sammlung von Arrays und jedes dieser Arrays speichert einen Aspekt unseres Datums. Also zum Beispiel, wir haben einen Stammdatensatz zu einer Person und dann haben wir einen Array mit, keine Ahnung, Geburtsdatum, einen Array mit Größe, ein Array mit Vorname, ein Array mit Nachname. Dann können wir diese Daten sehr schön datenparallel verarbeiten, weil jedes dieser Arrays dann homogene Daten enthält. Das macht die SIMD-Programmierung viel einfacher. Es geht allerdings auch ohne, ist allerdings mit Performanceverlust verbunden in vielen Fällen. Wir werden im Rahmen dieses Vortrags uns vor allem SIMD auf x86 anschauen. x86 ist die Architektur, die Sie hier auf den meisten Rechnern haben, zum Beispiel hier auch auf diesem Laptop. Andere populäre Architekturen sind heutzutage ARM oder PowerPC, mittlerweile nicht mehr so sehr. RISC-V ist am Kommen. Das sind eigentlich die großen, die wir zurzeit haben. Aber wir schauen uns erstmal x86 an und werden uns später mal anschauen, was sich unterscheidet auf anderen Architekturen. Der Ursprung von SIMD auf x86 liegt in den 90ern beim Pentium MMX mit der sogenannten MMX-Erweiterung, die so obsolet ist, dass ich sie hier gar nicht mehr erwähne. Und das meiste, was man mit SIMD eigentlich heutzutage macht, ist SSE. Das ist quasi der Nachfolger von MMX. Das können eigentlich alle CPUs, die heute auf dem Markt sind, alle x86-CPUs. Das ist architekturell auf x86-64. Das heißt, wenn Sie einen 64-Bit-Rechner haben, dann ist das garantiert dabei. Jedenfalls auf Feature-Level SSE2. Danach wurde einiges hinzugefügt, also SSSE3 hat die Permutationsbefehle gemacht. Das geht sogar so weit, dass der berühmte Grafikprogrammierer Fabian Giesen sagt, dass wenn die CPU kein SSSE3 kann, dann kann man die eigentlich wegschmeißen und ist nicht sinnvoll, darin zu programmieren. Immer mehr in den letzten Jahren haben wir auch etwas, das nennt sich AVX. AVX erweitert SSE auf die doppelte Vektorlänge, also wir haben Vektoren von 32 Byte statt 16 Byte. Das verdoppelt theoretisch die numerische Performance und kann alles, was SSE kann und noch mehr. Insbesondere gibt es dann auch Erweiterungen für 16-Bit-Gleitkommazahlen, wie man die in KI braucht. Es gibt die Möglichkeit, sogenannte Fused Multiply Add-Befehle zu machen. Das heißt, man hat eine Multiplikation und eine Addition in einem Befehl. Das ist eine ganz häufige Anwendung in der Numerik, dass man irgendwelche Zahlen multipliziert und das Produkt dann auf irgendwas anderes drauf addiert. Und wenn wir das in einem Befehl können, können wir theoretisch die numerische Performance nochmal verdoppeln. Theoretisch, in der Praxis ist dann die Frage, wie viele dieser Operationen wir so ausdrücken können. AVX ist auch weit verbreitet, allerdings auf Laptops, die so älter sind als so 3-4 Jahre und auf schwachbrüstigen Systemen gibt es manchmal kein AVX. Das heißt, man sollte nicht annehmen, dass es das überall gibt. Und wenn man jetzt Code schreibt, der das benutzt, dann sollte man immer eine Alternative bereitstellen für Systeme, die das nicht haben. Seit einer Weile gibt es auch AVX 512. Das ist die Erweiterung, das ist der Masterplan von Intel, mit dem dann alles in Ordnung kommen wird. Leider hat Intel das so ein bisschen verkackt und AVX 512 gibt es heutzutage eigentlich nur auf Serversystemen. Das kommt jetzt langsam, dass es das auch auf Desktops gibt. In der aktuellen Generation ist es drin. AMD ist ein bisschen schneller gewesen. Bei AMD ist es schon seit ein paar Jahren in Desktop-Systemen drin, aber Unterstützung eher so schleichend. AVX 512 verdoppelt nochmal die Vektorlänge auf 64 Byte, hat ganz viele tolle neue Features, kann Kaffee kochen, kann alles, was man möchte. Ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen in dieser Vorlesung, weil ist einfach noch nicht weit genug verbreitet. Hat auch in den ersten Iterationen so ein bisschen Performance-Probleme gehabt. Also wenn man das benutzt hat, dann hat es die CPU so dermaßen überhitzt, dass die dann runtertakten musste. Und das führt dann natürlich zu Problemen. Also ist alles nicht so einfach. Intel ist, obwohl sie das noch nicht so ganz hingekriegt haben, fleißig dabei, den nächsten Schritt zu gehen. Es gibt jetzt etwas, das nennt sich AVX10. Also wir merken, die Zählweise ist AVX, AVX2, 512, 10. Das ist ganz logisch, ist ganz einfach, das kann man sich super merken. AVX10 ist im Wesentlichen AVX 512 mit extra Stuff. Kommt in der Zukunft, ist erstmal nicht so wichtig. Wenn Sie Syndicode programmieren möchten, hängt davon ab, dann ist es immer wichtig zu sehen, was haben wir für SIMD-Erweiterungen auf dem System und welche haben wir nicht. Das heißt zwangsläufig, dass Sie verschiedene Codepfade bereitstellen müssen. Für so ein typisches numerisches Programm, was wir heutzutage haben, haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können entweder sagen, der Kunde hat entweder AVX oder er hat es nicht. Und wenn nicht, dann muss er sich einen besseren Computer kaufen. Können wir machen. Das machen zum Beispiel viele Videospiele, die es heutzutage gibt. Die sagen dann sowas wie, Sie müssen mindestens eine Haswell-CPU haben. Und das ist Code für, Sie müssen AVX können. Weil Haswell war die erste Architektur mit AVX2, also vollständige AVX-Unterstützung. Und wenn man keine Haswell-CPU hat, dann geht es halt nicht. Und die Videospielprogrammierer sagen, wir haben nicht genug Zeit, irgendwie alles doppelt und dreifach zu machen. Und wenn Sie eine alte CPU haben, ist sowieso zu lahm. Also muss es das mindestens dabei sein. Wenn Sie jetzt ein netter Open-Source-Entwickler sind, dann wollen Sie vielleicht, dass Ihre Software überall läuft. Also sollten Sie mehrere Codepfade bereitstellen. Mindestens einen, der kein SIMD benutzt und einfach in generischen, portablem C oder C++ geschrieben ist. Und dann vielleicht einen optimierten Codepfad mit SIMD-Techniken. Und dann können Sie zur Laufzeit entscheiden, welchen Codepfad Sie haben wollen. GCC und Clang haben dafür die Möglichkeit, getaggte Funktionen zu verwenden, wo dann zur Laufzeit automatisch rausgefunden wird, was Ihre CPU alles kann. Und abhängig davon wird ein Codepfad ausgewählt. Sie können das aber auch von Hand bauen. Da gibt es so Möglichkeiten rauszufinden, was die CPU kann und abhängig davon dann eine Entscheidung zu treffen. Sie können auch sowas verwenden wie GNU-indirekte Funktionen, iFunks, mit denen können Sie im dynamischen Linker eine Entscheidung treffen und dann irgendwie eine Implementierung einpatchen. Es gibt ganz verschiedene Ansätze. Auch ein beliebter Ansatz ist einfach, das Programm mehrmals zu kompilieren, einmal ohne SIMD, einmal mit SSE und einmal mit AVX und so weiter. Und dann wählen Sie in einem Shell-Skript einfach aus, welche Implementierung Sie haben wollen oder beim Installieren. Was Sie bitte nicht machen sollten, ist einfach nur einen SIMD-optimierten Codepfad zu schreiben und zu sagen, was anderes stellen wir nicht bereit, weil das heißt dann, dass Portierung auf andere Architekturen schwierig wird. Das heißt dann, dass Weiterentwicklung schwierig wird, wenn diese SIMD-Erweiterung obsolet wird und schafft viele Probleme. Fangen Sie an, indem Sie generischen C-Code schreiben oder C++-Code. Das hilft Ihnen nachher sowieso, weil dann haben Sie Code, der garantiert funktioniert und Sie können Ihren SIMD-optimierten Code immer vergleichen mit dem Skalaren-Code und gucken, ob der korrekt ist. Weil Sinti programmieren ist immer so ein bisschen schwierig und dann ist es schön, wenn man eine Referenz hat. Genau, also hier war die Aussage dazu, das ist ja eine Überlegung, die man sich sowieso macht. Sollte man auch, aber verschiedene Leute haben verschiedene Softwareentwicklungsprozesse und deswegen sagt man auch die Dinge, die vielleicht offensichtlich sein sollten, weil jeder denkt halt ein bisschen anders. Wenn wir jetzt Sinti programmieren, dann können wir das in Assembler machen, das sieht dann ungefähr so aus. Wer von Ihnen hat schon mal Assembler programmiert und versteht ungefähr, was da auf dem Bildschirm zu sehen ist? Das sind jetzt wesentlich weniger Hände als vorher und die meisten Leute machen das nicht so gerne. Also wenn man weiß, was man tut, ist das eigentlich die beste Möglichkeit. Deswegen ist es auch so, dass Projekte mit hohen Performance-Anforderungen, sowas wie FFmpeg oder OpenSSL, eine starke Policy haben, dass der gesamte SIMD-Code in Assembler geschrieben sein muss, weil Compiler unabhängig und beste zu erreichende Performance, aber für so einen Menschen, für so Leute wie du und ich, wie man so schön sagt, ist es nicht so einfach. Und das wissen auch die CPU-Hersteller und deswegen haben die sich was ausgedacht. Nämlich es gibt sogenannte intrinsische Funktionen. Intrinsische Funktionen, auf Englisch auch gerne Intrinsics genannt, sind eine Möglichkeit, Befehlszeitserweiterungen wie SIMD aus einem Standard C- oder C++-Programm zu verwenden. Und das funktioniert so, dass wir einen Header-File haben. Das heißt jetzt bei Intel IMM-intrin.h, es gibt auch noch andere, aber Intel hat immer mal wieder was hinzugebaut und das ist jetzt das Aktuelle, wo alles drin ist. Auf die Details werde ich jetzt nicht näher eingehen. Und da sind ganz viele so komisch benannte Funktionen drin. Diese komisch benannten Funktionen korrespondieren zu Maschinenbefehlen, also SIMD-Maschinenbefehlen, die ihre CPU kann oder auch nicht kann. Also wenn sie die nicht kann, dann gibt es halt irgendwie einen Illegal Instruction Error, wenn sie die ausführen. Und das sieht jetzt alles ein bisschen verwirrend aus, aber es ist eigentlich sehr systematisch benannt. Wir haben einen Rückgabetypen, der ist sowas wie unterstrich unterstrich M256i. Und das ist hier in diesem Fall ein Vektortyp, ein 256-Bit-Vektor von Ganzzahlen. Ganzzahlen, Englisch Integer, deswegen i. Es gibt auch so Typen wie M128, das ist dann ein 128-Bit-Vektor von Gleitkommazahlen. Es gibt sowas wie M256d, da sind dann Doubles drin. Es gibt verschiedene Vektortypen, kann man sich in der API-Dokumentation anschauen. Dann haben wir als Präfix für die SIMD-Funktion haben wir immer eine Komponente, in die drin ist. Das ist entweder unterstrich MM für Dinge mit SSE, also die auf 128-Bit-Vektoren arbeiten, oder MM256 für Dinge, die auf 256-Bit-Vektoren arbeiten, oder möglicherweise was anderes für andere Typen. Zum Beispiel AVX512 hat dann als Präfix MM512. Dahinter haben wir dann das eigentlich Wichtige, nämlich welche Operation machen wir. In diesem Fall ist es eine Addition, deswegen Add. Und dahinter haben wir den Datentypen, der in dem Vektor gespeichert ist. Der Datentyp EPI 32, also Extended Packed Integer 32, heißt, wir haben einen Vektor, in den 32-Bit-Zahlen gepackt sind. Also der Vektor enthält eine Reihe von 32-Bit-Zahlen direkt hintereinander. Wir können es jetzt ausrechnen, 256 durch 32 sind 8, also unser Vektor enthält 8 32-Bit-Zahlen. Und diese Operation nimmt zwei Operanden, nämlich die beiden Zahlen, die wir addieren wollen, und berechnet dann ein Ergebnis. Ich werde jetzt in den folgenden Folien immer nur das, was hier in blau dargestellt ist, angeben, nämlich immer nur den Namen der Operation. Welche Datentypen das sind, sind meistens alle, also alle, die unterstützt werden. Häufig sind es aber nur eine Teilmenge davon. Also insbesondere auf Intel sind die Vektorerweiterungen nicht orthogonal. Also orthogonal würde heißen, wir haben auf einer Achse die Operation und auf der anderen Achse haben wir die Datentypen und diese Matrix ist komplett gefüllt. Sondern auf Intel ist das so ein bisschen so YOLO. Also das muss irgendwie so funktioniert haben, dass Intel mal geguckt hat, was brauchen Leute für Operationen. Und immer wenn irgendjemand der Meinung war, ich brauche jetzt diese Operation auf diesem Datentypen, dann hat Intel gesagt, okay, das bauen wir in der nächsten CPU-Generation ein. Und dementsprechend ist so die Feature-Matrix so ein Käsekuchen. Nicht so ein Käsekuchen, eher so ein Schweizer Käse. Das ist, glaube ich, das Wort, was ich gesucht habe. Das heißt, da sind ganz viele Löcher drin und komische Aussparungen und komische Spezialbefehle, die es irgendwie nur auf manchen Datentypen gibt. Intel hat online eine sogenannte Intrinsics Guide, also ein interaktives Handbuch, in dem alle diese Funktionen drin sind und das kann man dann nach verschiedenen Kriterien und Schlagworten durchsuchen und viele schlaflose Nächte damit verbringen, rauszufinden, ob es irgendwas gibt, was das gewünschte Problem löst. Es hilft auch, ins Befehlszeitshandbuch zu schauen. Die Namen der Maschinenbefehle korrespondieren so ganz lose mit den Namen der Intrinsics. Da gibt es manchmal so Zusammenhänge, manchmal nicht. Muss man halt in die Dokumentation schauen. Aber im Befehlssatzhandbuch sieht man auf jeden Fall, was die CPU kann und was sie nicht kann. Das gibt es in der Regel auch nicht als Intrinsics. Es gibt manchmal so Intrinsics, die dann für mehrere Befehle stehen oder die für gar keinen Befehl stehen und irgendwie vom Compiler aufgelöst werden. und benötigt werden, um einfach zu programmieren. Da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Dieser Vortrag heute versucht nur, Sie in das Thema mal einzuführen und mal so eine Idee zu geben, was möglich ist. Und ich erwarte jetzt nicht, dass Sie aus dem Vortrag rauskommen und dann denken, okay, jetzt kann ich anfangen, jetzt kann ich alles. Sondern ich möchte, dass Sie einen Überblick haben über diese Thematik. Wir lernen also aus dieser Deklaration, MM256 add EPI 32 addiert zwei Vektoren zu 8 Ganzzahlen A 32 Bit. Die erste Art von Intrinsics, die wir uns anschauen, sind welche, um Vektoren zu erzeugen und zu bewegen. Wir können mit dem SetR-Intrinsic können wir einen Vektor erzeugen aus einzelnen Elementen. Also hier zum Beispiel unten erzeugen wir einen Vektor Iota, der die Elemente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hat in dieser Reihenfolge. Das R steht für Reverse, weil offensichtlich ist von links nach rechts die revertierte Reihenfolge. Es gibt auch Set ohne R, dann ist es genau andersrum, aus Gründen, die es nicht so wichtig sind. Es gibt auch die Möglichkeit, Set 1 zu machen. Damit setzt man jedes Element des Vektors auf den gleichen Wert, also Set 1. Das ist auch eine Operation, die ist aus manchen SIMD-Architekturen bekannt als Broadcast- oder Splat-Operation. Also wenn man schon mal sowas in der Art gemacht hat. Wir können Vektoren aus dem Speicher laden mit Load U, Load Unaligned. Es gibt auch Load ohne U. Dann macht der Compiler einen Alignment-Check. Das heißt, der Maschinenbefehl guckt, ob die Speicheradresse ausgerichtet ist und wenn nicht, gibt es einen Crash. In den meisten Fällen ist einem das scheißegal, ob der Speicher ausgerichtet ist. Deswegen empfehle ich immer, die Unaligned-Versionen zu verwenden. Die tun, was man möchte. Die tun das Gewünschte und haben keinen Alignment-Check. Das ist in der Regel einfacher. Analog gibt es Store-U, um Daten zu speichern. Wir können einzelne Elemente in Vektoren einführen und extrahieren mit Insert und Extract. Und es gibt sogenannte Scatter-Gather-Befehle, mit denen man einen Vektor sammeln kann aus verschiedenen Elementen an verschiedenen Adressen. Also ein Gather-Befehl nimmt einen Vektor von Speicheradressen, also von Zeigern, und sammelt aus diesen Zeigern Elemente ein und packt die in einen Vektor. Das ist zum Beispiel interessant, wenn man sowas machen will, wie datenparallel Hash-Tabellen abfragen oder sowas. Gather-Befehle sind so ein bisschen langsam, weil halt ganz viele Speicherzugriffe stattfinden, sind aber in der Regel schneller, als wenn man das irgendwie von Hand in Skalarmcode macht. Analog dazu gibt es ab AVX512 auch Scatter, mit dem man also quasi einen Vektor von Adressen nimmt und einen Vektor von Daten und diese Daten an die angegebenen Adressen schreibt. Anwendungsfälle selten und relativ neu als Feature. Nachdem wir Daten bewegen können, haben wir das Brot und Butter einer jeden SIMD-Einheit, nämlich sogenannte vertikale Operationen. Vertikale Operationen verarbeiten jedes Element eines Vektors mit dem entsprechenden Element eines anderen. Also das sind sozusagen voll datenparallele Operationen. Und die einfachste vertikale Operation ist die Additionsoperation. Eine von denen haben wir gerade schon kennengelernt. Wir nehmen beispielsweise einen Vektor von 4 Zahlen und einen zweiten Vektor von 4 Zahlen und addieren elementweise. Also erstes Element auf erstes Element, zweites Element auf zweites Element und so weiter. Diese Befehle haben in der Regel die schnellste Laufzeit. Viele von denen gehen in einem Takt auf so ein modernes System und sind auch so das meiste, was man braucht. Es gibt vertikale Operationen für alles Mögliche. Also wir haben zum Beispiel, wir können einen Absolutbetrag berechnen, addieren, ein arithmetisches Mittel berechnen, Minimum, Maximum, Subtraktion, Multiplikation, Division. Division gibt es nur für Gleitkommazahlen leider. Und es gibt auch ganz viele andere komische Sachen. Es gibt zum Beispiel sowas wie sättigende Addition, das braucht man in der Bildverarbeitung. Also Addition mit, wenn der Wert überlaufen würde, wird stattdessen die größtmögliche Zahl zurückgegeben. Wir haben die Möglichkeit, Logik zu machen, also bitweise und nicht oder XOR. Wir können elementweise schieben, also Shift-Left, Shift-Right, mit arithmetisch oder ohne, mit variablem Shift oder Immediate-Shift. Wichtig ist, das sind alles elementweise Schübe. Also wir schieben ein Element nach einem gewissen Betrag. Es gibt auch Schübe, die einen ganzen Vektor auf einmal schieben. Zu denen kommen wir später. Wir haben Vergleichsoperationen. Es gibt immer bei SIMD zwei Arten von Vergleichen. Es gibt einmal elementweise Vergleiche, das heißt, ein Element eines Vektors wird mit dem entsprechenden Element eines anderen Vektors verglichen und das Ergebnis wird als boolscher Wert in den Zielvektor gespeichert. Damit kann man dann datenparallel irgendwelche Vergleiche machen. Also wir können zum Beispiel sowas machen wie, wir addieren zwei Vektoren von Zahlen und alle Zahlen, die größer als 10 sind, ersetzen wir durch irgendeinen anderen Wert. Dann machen wir also, berechnen wir die Summe, vergleichen mit 10, dann kriegen wir einen Vektor raus, der überall Einsen hat, an den Stellen, die größer als 10 waren und an den Stellen, die kleiner als 10 waren, haben wir Nullen. Und dann können wir mit diesen Bitwerten, können wir bitweise maskieren, um da irgendwelche anderen Werte reinzuschreiben. Das ist so ein typisches Beispiel. Wir können konvertieren zwischen verschiedenen Datentypen, also beispielsweise zwischen Integern verschiedener Größen, zwischen Gleitkommazahlen, Integern. Wir können runden mit Seal und Floor und so weiter. Wir haben auch limitierte Unterstützung für algebraische und transzendente Funktionen, sowas wie Quadratwurzeln, Reziproke und reziproke Quadratwurzeln. Das ist alles eingebaut. Kann man mal ins Handbuch schauen, da kommen immer mal wieder neue Dinge dazu. Auf anderen Architekturen, zum Beispiel ARM, gibt es auch sehr abgefahrene Befehle, die einem zum Beispiel helfen, irgendwie Sinus- und Cosinus-Werte zu berechnen, indem sie die entsprechenden Elemente einer Taylor-Approximation aus irgendeiner Lookup-Tabelle rauskratzen, je nachdem, in welchem Wertebereich wir sind. Da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber im Zweifel mal das Befehlssatzhandbuch lesen. Hier ist mal ein einfaches Beispiel für SIMD-Code mit vertikalen Operationen. Wir haben hier eine Vektorsumme, das heißt, wir haben ein Array, was eine Funktion, die zwei Arrays entgegennimmt und eine Länge und das zweite Array auf das erste Array addiert. Das machen wir einfach so. Wir wissen, dass jeder 256-Bit-Vektor 8 Elemente enthält. Das heißt, wir haben eine Zählschleife, die 8 Elemente am Stück bearbeitet. Wir laden die beiden Elemente aus den Arrays raus, addieren die mit addEPI32 und schreiben das Ergebnis in das Array A rein. Wir sehen hier auch ein übliches Problem, wenn wir mit SIMD-Datentypen arbeiten. Nämlich, wir können jetzt mit dem SIMD-Code immer 8 Elemente auf einmal verarbeiten. Aber unser Array könnte am Ende weitere Elemente enthalten, also weil die Elementzahl nicht genau durch 8 teilbar ist. Da gibt es verschiedene Strategien für, wie man damit umgeht. Die einfachste ist, dass man einen sogenannten skalaren Schwanz hat. Also auf Englisch Scalar Tail. Das heißt, den Schwanz des Arrays, also diese letzten paar Elemente, da sagt man, okay, da können wir halt kein SIMD verwenden, das machen wir irgendwie Element für Element mit einer herkömmlichen Schleife. Und das sieht dann so ein bisschen so aus, das ist so das typische Entwurfsmuster, wie man so eine Schleife schreiben würde. Wir gehen hier in Gruppen von 8 Elementen durch und wenn wir fertig sind, dann machen wir die restlichen Elemente irgendwie einzeln. Auf manchen SIMD-Architekturen gibt es da auch noch andere Techniken, wie man damit klarkommt. Also zum Beispiel mit diesem A4X512 kann man dann mit sogenannten Maskierungen arbeiten. Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, mit einem Vektor zu arbeiten, wo wir sagen, uns interessieren irgendwie von den 8 Elementen nur die ersten 3. Und die restlichen sollen bitte nicht geladen werden und nicht gespeichert werden. Das geht allerdings erst auf sehr modernen Vektorarchitekturen, weswegen wir das hier nicht weiter behandeln. Zu vertikalen Operationen gesellen sich sogenannte Permutationen. Permutationen erlauben es uns, innerhalb eines Vektors Elemente hin und her zu schieben. Also wir können damit die Reihenfolge von Elementen ändern. Faustregel, Permutationen verschieben Elemente hin und her, ohne ihren Wert zu ändern. Wir haben eine ganze Menge verschiedener Permutationsoperationen. Wir haben als einfaches Beispiel eine sogenannte Blend-Operation. Blend heißt sozusagen vermixen, vermischen. Wir übergeben drei Argumente, zwei Vektoren von Daten und einen Vektor von booleschen Werten. Und die Daten und aus den Datenvektoren wird anhand des booleschen Wertes ein Element ausgewählt. Also für jedes Vektorelement, wo der boolesche Wert 0 ist, nehmen wir aus dem linken Vektor Daten und für jedes Element, wo der boolesche Wert 1 ist, nehmen wir aus dem rechten Vektor Daten. Das ist eine sehr häufige Operation. Wir haben so Broadcast-Operationen, mit der wir ein Vektorelement duplizieren können in den gesamten Vektor. Und wir haben diverse feste und variable Permutationen. Typische Beispiele sind so Unpack und Permute-Operationen. BSLLI ist ein sogenannter Bytewise Shift Left Immediate, mit dem wir einen ganzen Vektor byteweise nach links schieben können. Und wir haben auch Möglichkeiten, Permutationen zwischen mehreren Vektoren zu machen. Also bei Intel ist das höchste der Gefühle, dass wir zwischen zwei Vektoren permutieren können. Also wir haben eine Permutation, die zwei Vektoren als Eingabe nimmt und einen Indexvektor und dann anhand dieses Indexvektors aus diesen beiden Eingaben einen neuen Vektor kreiert. Die Permutationsoperationen sind ein riesengroßer Kandidat für diesen Schweizer Käse-Effekt, also insbesondere auf Intel. Das heißt, je nach Datengröße, je nach Elementgröße gibt es völlig andere Permutationen und man muss sich das, was man haben will, zusammenbauen. Auch sehr wichtig ist die Frage, ob wir eine feste oder eine variable Permutation haben. Also ist die Änderung der Elementreihenfolge immer gleich oder wollen wir das zur Laufzeit bestimmen? Es gibt viel mehr Optionen für feste Permutationen als für Variable, weil es sehr viele Permutationsoperationen gibt für häufig gebrauchte Permutationen, die fest eingebrutzelt sind. Und wenn wir die benutzen können, dann haben wir Freude. Wenn wir sie nicht benutzen können, dann müssen wir uns halt irgendwas ausdenken. Wenn wir eine variable Permutation haben, also wo die tatsächlich verwendete Permutation unter Kontrolle des Programms ist und sich ändern kann, dann gibt es viel weniger Optionen. Dann gibt es so im Wesentlichen einen sogenannten Shuffle, der innerhalb einer 16-Byte-Gruppe die Bytes beliebig permutieren kann. Und dann gibt es noch so ein paar weitere, um zwischen diesen Gruppen zu permutieren. Da muss man sich dann was zusammenbasteln. Das ist auf ARM beispielsweise einfacher. Da gibt es einen Permutationsbefehl, der heißt Table. Man übergibt eine Lookup-Tabelle aus 1 bis 4 Vektoren und eine Tabelle von und einen Vektor von Indizes. Und dieser Indexvektor wird verwendet, um aus der Lookup-Tabelle Dinge nachzuschlagen. Und damit ist bei ARM das ganze Problem gegessen. Damit kannst du alle Permutationen machen, die du willst. Im Zweifel ins Handbuch schauen, gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich habe hier dazu mal so ein Beispiel vorbereitet. Wir haben hier mal eine Funktion, die eine sogenannte komplexe Norm berechnet. Also wir übergeben einen Vektor von komplexen Zahlen, die immer dargestellt sind als Real- und Imaginärteil. Und wir wollen gerne, das Quadrat der Realteile plus das Quadrat der Imaginärteile berechnen, um so eine Art komplexe Norm zu kriegen. Also so ein bisschen wie so ein euklidischer Abstand. Und was wir jetzt machen ist, als erstes müssen wir die Elemente so ein bisschen hin und her schieben. Das machen wir, indem wir einen Permutationsvektor erzeugen, der heißt hier Perm. Der Permutationsvektor enthält die Zahlen 0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7. Das heißt, wir wollen das nullte Element haben, das zweite, das vierte, das sechste, danach das erste, das dritte, das fünfte, das siebte. Also erst die geradzahligen Elemente, dann die ungeradzahligen. Die geradzahligen Elemente, das sind genau unsere Realteile und die ungeradzahligen Elemente, das sind genau unsere Imaginärteile. Wir benutzen dann den Befehl permutevar 8 mal 32 packed single, also auf Gleitkommazahlen, um diese Permutation auf unseren Vektor anzuwenden. Danach haben wir die Reihenfolge, erst alle Realzahlen und danach alle Imaginärzahlen, wie es hier in Zeile 4 steht. Dann benutzen wir den Extraktionsbefehl, um aus dem 256-Bit-Vektor die beiden 128-Bit-Hälften rauszuziehen. Also erst die Hälfte mit den Realzahlen und dann die Hälfte mit den Imaginärzahlen. Dann bilden wir die Quadrate, indem wir die mit sich selbst multiplizieren und summieren sie auf. Und dann haben wir am Ende einen Vektor von Beträgen dieser komplexen Zahlen. Also quadrierten Beträgen. Wir haben jetzt noch keine Quadratwurzel gezogen, das müssten wir jetzt im nächsten Schritt machen. Habe ich mir gespart. Und das ist so ein bisschen so ein typisches Beispiel für, wo wir Permutationsbefehle brauchen. Wir haben irgendwie Daten, die irgendwie in irgendeiner Reihenfolge sind und wir möchten die Daten jetzt in einer anderen Reihenfolge haben, damit wir sie weiterverarbeiten können. Da muss man halt immer so ein bisschen basteln. Wenn man jetzt mit Intrinsics arbeitet, kann einem der Compiler dabei ein bisschen helfen. Also der Compiler sieht diesen Permutationsbefehl und sieht, was man für eine Permutation machen will und kann dann eine bessere Permutation wählen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Klang hingehe, ich habe dieses Beispiel mal vorbereitet. Dann kann ich das mal kompilieren. Und dann sehen wir, dass Klang so ein paar Optimierungen macht. Also erstmal macht Klang die Multiplikation als erstes, weil wir wollen sowieso alles quadrieren, also können wir auch zuerst multiplizieren, anstatt nachher zweimal zu multiplizieren. Und dann wird aus unserem Laden einer Permutation und einmal Shuffeln, wird eine Reihe von 3 individuellen Permutationsbefehlen, die völlig anders sind als die wir angegeben haben. Weil der Compiler Klang gesehen hat, was wir machen wollen und gesagt hat, nee, das finde ich doof, wir machen das jetzt mal anders. Und das hilft manchmal. Manchmal hilft es nicht. Manchmal wird das Ergebnis dadurch schlechter. Wenn es hilft, seid ihr sehr glücklich. Wenn es schlechter wird, dann verflucht ihr den Compiler bis zum Ende eurer Tage, weil es sehr schwer ist, dem Compiler beizubringen, dass er bitte die Finger von eurem Code lassen soll. Es ist immer sehr traurig, wenn das passiert. Zu Permutationen und vertikalen Operationen gesellen sich dann horizontale Operationen. Horizontale Operationen sind gelegentlich nützlich und erlauben es, Daten innerhalb eines Vektors miteinander zu verarbeiten. Horizontale Operationen sind beispielsweise paarweise Operationen, also Operationen, die Paare von Elementen aus einem Vektor nehmen und diese Paare miteinander verarbeiten, zum Beispiel aufsummieren. Und aus solchen paarweisen Operationen können wir dann beispielsweise sogenannte Reduktionen bauen. Eine Reduktion ist eine Operation, die alle Elemente eines Vektors nimmt und auf ein einzelnes Element eindampft. Beispielsweise wir summieren die Elemente eines Vektors auf oder wir bilden das Maximum eines Vektors oder sowas in der Art. Es gibt dann auch esoterische horizontale Operationen, wie zum Beispiel Kompression und Expansion. Mit Kompression wählt man eine Menge von Elementen aus einem Vektor aus, die einen interessieren. Die werden dann alle zusammengeschoben an den Anfang des Vektors und der Rest wird weggeschmissen. Das ist zum Beispiel nützlich in so Datenbankanwendungen, wo man solche Sachen machen will, wie wir haben irgendwie einen Vektor, der einen Teil einer Datenbankspalte enthält. Und wir haben einen Vektor von Prädikaten, anhand deren wir interessante Datenbankzeilen auswählen. Und wir wollen jetzt nur die interessanten Zeilen haben. Die anderen wollen wir gerne wegschmeißen. Kompression und Expansion gibt es ab AVX 512. Klingt sehr esoterisch, ist aber super praktisch für diverse nicht-numerische Anwendungsfälle. Deswegen wollte ich es einfach mal erwähnt haben. Es gibt auch an horizontalen Operationen diverse Spezialbefehle. Es gibt zum Beispiel einen wundervollen Befehl, mit dem man Stringsuche machen kann. Es gibt ganz komische Sonderbefehle für DSP-Anwendungen, die irgendwie abwechselnd Additionen, Subtraktionen machen und dann Zwischenergebnisse bilden. Und die kommen einem vor, als sei das völlig wahnwitzig, bis man dann irgendwie zum Beispiel mal in den H264-Standard schaut und guckt, wie da die Numerik definiert ist und sieht, aha, das ist exakt das, was in diesem Befehl drin ist. Hier ist mal ein Beispiel dafür, wie so eine paarweise Operation funktioniert. Wir haben hier den Befehl mm256hardpd, hard für horizontal add packed double. Und wir haben übergeben zwei Vektoren an Doppelpräzisionsgleitkommazahlen, also jeweils vier Elemente. Und die werden paarweise addiert. Und diese Paare werden dann so ein bisschen hin und her verschoben und zusammen in einen Vektor gespeichert. Also erst werden die beiden Paare mit den niedrigen Nummern gespeichert und dann die beiden Paare mit den hohen Nummern. Wir können jetzt mit diesem Beispiel, mit dieser Funktion beispielsweise eine Skalarproduktfunktion realisieren. Also Skalarprodukt aus der Linienalgebra. Wir nehmen zwei Vektoren, wir multiplizieren sie elementweise und summieren das Ergebnis auf. Damit können wir dann beispielsweise rausfinden, wie lang irgendwie, damit können wir beispielsweise rausfinden, ob zwei Vektoren orthogonal aufeinander sind und sowas in der Art. Und das machen wir so. Zuerst multiplizieren wir elementweise und dann machen wir in drei Schritten diese horizontale Reduktion, indem wir erstmal jeweils zwei 128-Bit-Paare extrahieren, dann diese 128-Bit-Paare horizontal addieren. Dadurch haben wir quasi den ersten Summationsschritt. Und diese Summe summieren wir nochmal horizontal und ziehen dann aus dem Ergebnis das erste Element raus mit Convert Scalar Double aus 64-Bit Float. Das ist auch so ein typisches Beispiel für eine numerische Operation, wie man die realisiert, mit Hilfe von SIMD. Wir haben jetzt die grundsätzlichen Operationstypen in so einem SIMD-Befehlssatz mal eingeführt. Was kann man damit machen? Wie funktioniert das alles? Und es gibt immer noch ein paar mehr Sachen, aber das sind so grundsätzlich das, was so eine SIMD-Einheit kann. Und jetzt kann man sich für sein eigenes Problem überlegen, wie können wir das Problem, was wir haben, in irgendwie diesen Operationen darstellen. Jetzt kommt der große Pferdefuß dabei. SIMD ist hochgradig architekturspezifisch. Also jede Rechnerarchitektur hat einen anderen Befehlssatz und hat andere SIMD-Erweiterungen. Wenn Sie also SIMD-Code schreiben, dann müssen Sie den für jede neue Architektur, sofern sie nicht aus der gleichen Architekturfamilie kommt, anpassen. Das ist richtig doof. Wir haben hier mal verschiedene Beispiele angegeben. x86 haben Sie schon vorhin gesehen. Auf ARM und ARM64 gibt es zwei SIMD-Einheiten. Es gibt einmal Neon-A-SIMD, das ist das gleiche, nur jedenfalls der Unterschied ist, ob wir 200 oder 64-Bit haben. Und es gibt in Zukunft auch noch SVE, was ARM seit 2015 versucht zu pushen, aber irgendwie will es keiner haben und es ist nirgendwo drin. SVE erlaubt Vektoren variabler Länge, wo wir erst zur Laufzeit wissen, wie lang die Vektoren sind. Das wirft nochmal besondere Fragen für das Code-Design auf, hat aber diverse Vorteile. Die Idee dahinter ist, Sie schreiben heute Code, Ihre CPU hat heute Vektoren, die 256-Bit breit sind. Und in 10 Jahren sind Ihre Vektoren 1024-Bit breit und Ihr Code kann diese 1024-Bit nutzen und ist irgendwie 4-mal schneller. In der Praxis ist es nicht so einfach. Also wir haben vor allem das Problem, wenn Sie jetzt Code schreiben für 256-Bit lange Vektoren, dann haben Sie den nicht getestet auf 1024-Bit lange Vektoren. Und Fanboys werden Ihnen sagen so, das wird schon, das funktioniert. Wir haben das alles so spezifiziert, dass das ohne Probleme geht. Aber nicht unbedingt. Also da kann es dann zu Problemen kommen. ARM hat eine ganze Reihe an Unterschieden, was tatsächlich die verfügbaren Operationen angeht. Es gibt zum Beispiel Unterschiede im Rundungsverhalten bei der Konvertierung von Datentypen. Es gibt Unterschiede in den vertikalen Operationen, die sie haben, in den horizontalen Operationen. Es gibt andere Möglichkeiten, auf Arbeitsspeicher zuzugreifen. Also ARM hat zum Beispiel die Möglichkeit, automatisch so heterogene Daten in homogene Daten zu konvertieren. Das ist beispielsweise nützlich, wenn Sie mit Pixeldaten arbeiten, so Rot, Grün, Blau, Alpha-Kanal. Dann kann einem so eine ARM-Architektur daraus automatisch einen Vektor mit Rot machen, einen mit Grün, einen mit Blau und einen mit Alpha. Das ist auf x86 nicht so einfach, da müssen Sie das von Hand irgendwie entpacken. Dann haben wir PowerPC, das ist vielleicht noch bekannt aus Nintendo GameCube und Wii oder aus den alten Power Macs. Da ist eine Vektorarchitektur drin, die ich jetzt falsch geschrieben habe. Die heißt eigentlich AltiVec. Hier steht AltiVex, das heißt aber AltiVec. IBM nennt das VMX und es gibt dann in Zukunft auch diese Vector Scalar Extensions VSX. Da sind die Vektoren nur 128 Bit breit, es gibt nur ausgerichtete Speicherzugriffe, das heißt, Sie müssen Ihren Code so schreiben, dass irgendwie alle Adressen ausgerichtet sind. Das erfordert ein bisschen spezielle Sachen und das ist alles irgendwie Big Endian. Also die anderen Architekturen sind alle Little Endian, IBM hat so einen Fetisch für Big Endian, da ist dann alles irgendwie anders und falsch rum. Und wenn man dieses Handbuch liest, dann ist es so ein bisschen so, als seien die irgendwo in den 80ern in so ein Paralleluniversum abgebogen, wo alles irgendwie komisch und seltsam ist. Aber innerhalb dieses Paralleluniversums ist es dann erstaunlich konsistent und sinnvoll. Aber man muss einmal so ein bisschen sein Gehirn verknoten, damit das funktioniert. Und dann geht's eigentlich auch. Dafür hat PowerPC sehr umfangreiche horizontale Operationen und kann sehr viele Permutationen, die anderswo schwierig sind. Und man muss halt entsprechend beim Design der Algorithmen aufpassen, was man da macht. Ganz neu ist RISC-V. Der hohe Stern, der aufsteigende Stern am Himmel der Open-Source-Architekturen. Dafür gibt es die sogenannten RISC-V-Vektor-Erweiterungen. Die haben auch Vektoren variabler Länge und sind noch nicht so wirklich in Hardware verfügbar. Das kommt jetzt gerade und RVV ist so ein bisschen speziell, hat so ein bisschen komische Sachen, wie das alles funktioniert und ich möchte da auch nicht näher drauf eingehen. Kann man sich aber auch mal anschauen. Jedenfalls, das ist so ein bisschen die Landschaft, die wir zurzeit haben. Und wenn Sie jetzt Code schreiben wollen, der portabel ist und schnell, dann müssen Sie jetzt für alle diese Architekturen irgendwie SIMD programmieren. Hier ist mal ein Beispiel, wie das aussieht. Wir haben dieses Beispiel mit dem inneren Produkt jetzt mal hier auf ARM übersetzt. Und dann sehen Sie auch die Intrinsics völlig anders aussehen. Also ARM hat ein anderes Konzept, hat andere Datentypen, ist anders benannt. Und die Vektoren haben auch eine unterschiedliche Länge. Dementsprechend arbeiten wir zum Beispiel entweder mit einem Vektor von 2 Doubles oder mit einem Vektor von 4 Float, weil die Vektoren halt nur 16 Byte lang sind und nicht 32 Byte. Dafür sieht es irgendwie viel einfacher aus. Ergebnis ist allerdings, es ist anders. Man müsste jetzt den Code dafür nochmal schreiben. Was ist, wenn wir uns diesen Aufwand nicht machen wollen? Also was ist, wenn Sie sagen, ich werde zwar nach Stunde bezahlt, aber wenn ich nichts liefere, dann sagt mir mein Arbeitgeber auch irgendwann so, komm, lass mal, mach mal was anderes. Und Sie wollen irgendwie fertig werden. Dann gibt es da verschiedene Lösungen. Es gibt sogenannte portable SIMD-Abstraktionen. Da kann ich Ihnen vor allem empfehlen Google Highway. Google Highway ist eine Softwarebibliothek, das ist so C++-Template-Krams, die die SIMD-Operationen ihrer Plattform verpackt in High-Level-Operationen. Also anstatt, dass Sie mit einzelnen Vektorregistern hin und her hantieren, haben Sie so eine Operation wie, nehmen Sie zwei Arrays von Zahlen und addieren Sie die miteinander. Und dann expandieren da irgendwelche Templates vor sich hin und irgendwann kriegt der Compiler mit, ach, ich will gerne irgendwie SIMD machen. Eine etwas leichtgewichtere Möglichkeit ist SIMD Everywhere. Das ist ein wundervolles Header-File, was einfach die Intrinsics von jeder Plattform auf jeder anderen Plattform implementiert. Also Sie schreiben Code mit, sagen wir mal, Intel Intrinsics und SIMD Everywhere macht daraus ARM Intrinsics, wenn Sie für ARM kompilieren. Das ermöglicht so ein bisschen auf sehr billige Art und Weise, einmal SIMD-Code zu schreiben für eine Plattform und dann mit sehr geringem Aufwand diesen SIMD-Code auf anderen Plattformen ausführbar zu machen. Großer Nachteil bei SIMD Everywhere, wir haben kleine, aber feine Verhaltensunterschiede in diesen Intrinsics, also was genau die Maschinenbefehle tun in bestimmten Grenzfällen. SIMD Everywhere muss annehmen, dass Sie von allen diesen Grenzfällen Gebrauch machen und dass Ihr Code nicht richtig funktioniert, wenn die Grenzfälle nicht genau stimmen. Das heißt, wenn Sie jetzt SIMD Everywhere verwenden, dann wird in der Regel suboptimaler Code generiert für viele Dinge, einfach weil extra Code generiert werden muss auf anderen Plattformen, um diese Grenzfälle umzusetzen. Da gibt es bei SIMD Everywhere auch die Möglichkeit, mit irgendwelchen Makros, die man definieren kann, zu sagen, mich interessieren die Grenzfälle nicht und dann wird der Code ein bisschen besser. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man das benutzt. Aber es ist eine super Lösung, um existierenden SIMD-Code einfach portabel zu machen mit minimalem Aufwand. Also der Aufwand ist etwa eine halbe Stunde, also SIMD Everywhere einbauen und dann die Test-Suite laufen lassen und dann sich freuen, dass es funktioniert. Und dann kommt man so zu einem Ergebnis, was jetzt vielleicht 50% bis 70% so schnell ist, wie es sein könnte. Das ist eigentlich schon mal ganz schön. Eine andere Möglichkeit, die Sie machen können, ist, Sie arbeiten mit WebAssembly. WebAssembly ist ein portabler Bytecode, der dann von Ihrem Webbrowser übersetzt wird in Maschinencode für Ihre Plattform und mit so einem Just-in-Time-Compiler ausgeführt wird. WebAssembly kann auch SIMD. Die WebAssembly-Leute haben sich ganz viel Mühe gegeben, einen SIMD-Befehlssatz zu definieren, der so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner ist von dem, was alle Plattformen können. Also, wenn Sie SIMD-Code haben in WebAssembly, dann kriegen Sie eigentlich eine ausgewogene Performance auf allen Plattformen. Das hat insbesondere den Vorteil, dass WebAssembly halt ein eigenes Target ist. Und wenn Sie jetzt in der Sprache schreiben, die mit WebAssembly arbeitet, dann wissen Sie, auch da ist SIMD möglich. Also Sie sind nicht ausgesperrt aus dieser Performance. Alle diese Möglichkeiten bergen aber einen Performanceverlust dagegen, dass man das plattformspezifisch macht. Also wenn Sie wirklich 99% der Performance erreichen wollen, dann müssen Sie das in Assembler schreiben. Die ganzen High-Performance-Bibliotheken, die wirklich relevant sind, sowas wie FFmpeg, OpenSSL, sowas wie irgendwie so ein OpenBlast und so weiter, die haben dann signifikante Teile in Assembler geschrieben oder zumindest Code-Generatoren, die von Hand getunten Assembler generieren. Das ist die Möglichkeit, tatsächlich die Peak-Performance zu erreichen. Aber wie das halt so ist, das ist ein Jagen von 9, also die kriegen dann 99% der Performance, aber wenn sie das jetzt irgendwie mit Intrinsics machen, kriegen sie vielleicht 90% und wenn sie das irgendwie mit SIMD Everywhere oder Google Highway machen, kriegen sie vielleicht 70% oder 60%. Und das ist immer noch besser als kein SIMD, also 10% der Performance. Aber wie gesagt, die letzten 90% sind auch nicht so wichtig. Die meisten Leute wissen gar nicht, was SIMD ist und kommen trotzdem klar. Was ist, wenn wir uns diesen Aufwand auch nicht machen wollen? So ein moderner Compiler hat SIMD eingebaut. Der hat etwas, was sich Autovektorisierer nennt und kann bei einfachen Codemustern automatisch erkennen, dass man hier SIMD verwenden könnte. Wenn wir also unsere Vektorsumme aus dem ersten Beispiel einfach als normale Schleife schreiben, dann ist der Compiler schlau genug zu erkennen, das kenne ich, it's a Unix System. Und dann kann der daraus irgendwie SIMD machen. Schauen wir uns das mal an, wie das hier aussieht. Ich habe jetzt hier dieses Beispiel autovec.c. Und wenn ich jetzt dieses Beispiel ohne Optimierung kombiniere, zum Beispiel mit minus O1, also einfach nur, damit es nicht total schlimm aussieht, dann haben Sie so eine ganz einfache Zielschleife in Assembler, sieht irgendwie langweilig aus. Und wenn Sie jetzt den Optimierungsgrad so ein bisschen hochdrehen auf O3, dann sehen Sie, dass da plötzlich SIMD-Befehle sind. Der C-Compiler hat eigenständig erkannt, diese Schleife kann ich mit SIMD implementieren und hat daraus eigenständig SIMD-Code gemacht. Und das ist etwas ganz Wunderbares, was in vielen Fällen hilft. Allerdings ist es sehr eingeschränkt. Also der Compiler kann für diese Autovektorisierung nur sehr einfache Zugriffsmuster. Also Faustregel, der kann nur Schleifen, deren Iterationszahl beim Eintritt in die Schleife bekannt ist. Also nur einfache Zielschleifen, ohne Break-Anweisung, ohne Continue-Anweisung. Der hat Probleme mit sogenannten Loop-Carry-Dependencies, also wenn das Ergebnis einer Schleifeniteration von den vorherigen Schleifeniterationen abhängt. Der hat Probleme mit komischen Operationen in der Mitte, sowas wie mit Logik oder Kurzschlusslogik. Der hat Probleme, wenn das Wetter schlecht ist. Der hat Probleme, wenn Sie Ihren Code nicht richtig einrücken. Der hat Probleme, wenn Sie ein Minor-Update Ihres Compilers haben und der Optimierer geringfügig anders ist. Autovektorisierung ist so ein Nice-to-have, also macht Ihren Code halt besser, aber Sie sollten sich für die Performance nicht darauf verlassen, weil das unglaublich fragil ist und es sehr viele scheinbar triviale, irrelevante Gründe gibt, aus denen das dann plötzlich fehlschlägt. Wenn Sie sich auf Autovektorisierung verlassen wollen, stellen Sie sicher, dass Sie stets den Assembler-Output Ihres Compilers inspizieren und sich anschauen, ob tatsächlich SIMD-Code rauskommt und wenn ja, ob der auch sinnvoll ist. Weil ja, es kann passieren, dass der Autovektorisierer sich entscheidet, etwas zu autovektorisieren, was nicht sinnvoll ist. Und dann ist die Performance möglicherweise sogar schlechter, als wenn es nicht passiert. Benutzen Sie Ihren Kopf nicht nur als Hutständer, sondern denken Sie nach, was Sie machen. Weiterführendes Material finden Sie im Internet. Ich empfehle Ihnen insbesondere die Intel Intrinsics Guide. Das ist quasi das Handbuch von Intel, wundervoll online mit schön klickbar, wo die ganzen Intrinsics alle erklärt sind mit Pseudocode. Es gibt dazu die Intel Software Development Manuals, die finden Sie auch auf der Webseite. Das sind so mehrere tausend Seiten lange Bände, wo alles genau erklärt ist ins erschöpfende Detail. Die können Sie runterladen, auf Ihre Festplatte speichern und dann niemals anschauen oder mal gelegentlich, wenn Sie irgendwie weiterführend Hilfe brauchen. Und dazu gibt es diverse Hilfestellungen. Ich kann Ihnen insbesondere empfehlen Agnafox Optimierungshandbücher, die jetzt auch SIMD behandeln, aber vor allem erklären, wie man generell C++-Code beschleunigt. Die finden Sie auf der Webseite von Agnafoc. Ja, wir sind, glaube ich, ziemlich gut im Zeitplan heute. Das ist meine letzte Folie gewesen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen eine kleine Einführung in dieses Thema geben konnte. Ich hoffe, dass Sie das alles sehr interessant finden. Vielen Dank.
Gibt es denn Fragen? Ja, da gibt es schon die erste Frage.
Ja, danke für den Vortrag. Sie hatten jetzt zuletzt diese Autovektorisierung angesprochen. Und da würde mich interessieren, wie weit der Fortschritt inzwischen ist, bezüglich, dass der Compiler einen mitteilt, ob die Vektorisierung irgendwo möglich wäre und welche Gründe es gibt, warum sie fehlschlägt.
Das ist eine exzellente Frage. Also die Frage war, wie weit ist der Fortschritt in der Compiler-Entwicklung, dass der Compiler einem sagen kann, bei welchen Schleifen Autovektorisierung möglich war und bei welchen Schleifen sie fehlschlägt. Ich weiß, dass die Compiler das können. Ich kann Ihnen jetzt nicht so genau sagen, wie die Optionen heißen, aber zumindest GCC und Clang haben die Möglichkeit, einen Optimierungsreport zu generieren, der einem dann klein sagt, welche Schleifen aus welchen Gründen vektorisiert werden konnten und aus welchen Gründen nicht. Das können Sie sich bei Bedarf anschauen, wenn Sie zum Beispiel vermuten, dass eine Schleife vektorisiert werden könnte, aber es irgendeinen Hinderungsgrund gibt und der Compiler kann Ihnen dann sagen, zum Beispiel geht nicht, weil Schleife hat einen Break drin oder sowas. Nächste Frage bitte.
Wie passt denn jetzt OpenMP in das Bild? Also das wäre immer so mein Go-To-Point gewesen.
Genau, die Frage ist, wie passt OpenMP in das Bild? OpenMP erlaubt auch Vektorisierung mit SIMD. Es gibt dafür so eine sogenannte OpenMP-SIMD-Direktive, die allerdings nicht so besonders viel macht, weil die vertraut so ein bisschen auf die magischen Fähigkeiten des Autovektorisierers. Ich würde empfehlen, OpenMP als eine orthogonale Komponente zur Performance anzusehen. Also OpenMP erlaubt Performance-Verbesserung auf Ebene des Thread-Parallelismus, also Performance-Verbesserung durch Multithreading. Aber das ist orthogonal zu Performance-Verbesserung durch SIMD. Also Sie sollten in einem OpenMP-beschleunigten Programm trotzdem die einzelnen Threads mit SIMD beschleunigen. Das ist orthogonal zueinander und steht sich auch nicht im Wege auf den meisten modernen Chips. Es gibt auch so Chips, wo zum Beispiel es zwischen verschiedenen Kernen geteilte SIMD-Einheiten gibt und wenn Sie dann SIMD verwenden, dann ist die Performance schlechter. Also dann ist quasi der Vorteil durch Parallelisierung geringer, als Sie naiv erwarten würden. Da sind wir dann aber in mikroarchitekturellen Details und so tief müssen wir da nicht reingehen. Die nächste Frage bitte.
Ja, wenn ich die Autovektorisierung anmache, dann läuft das Kompilat ja nur noch auf CPUs, die entsprechenden SIMD-Features haben. Oder gibt es da auch Ansätze, wo der Compiler mir den Code-Generator mitgeneriert?
Genau,
also beide Varianten erzeugt.
Die Frage war jetzt, wenn Sie Autovektorisierung verwenden, dann funktioniert das Kompilat ja nur auf der Plattform, für die es kompiliert wurde. Das ist so ein bisschen so ein Truism, das ist wahr, aber das ist generell der Fall. Also Sie müssen beim Kompilieren dem C-Compiler sagen, welche Befehlssatzerweiterung er benutzen darf. Diese Befehlssatzerweiterung wird der Compiler benutzen, unabhängig davon, ob Autovektorisierung eintritt oder nicht. Und Sie können unabhängig davon nicht annehmen, dass das auch auf CPUs funktionieren wird, die diese Befehlssatzerweiterung nicht bereitstellen. In den Beispielen vorhin sehen Sie, dass ich immer diese Option -m AVX2 übergeben habe, die erlaubt die Nutzung von AVX2. Wenn ich diese Option nicht übergebe, dann verwendet die Vektorisierung SSE-Befehle stattdessen, weil die sind immer verfügbar. Das ist dann nicht ganz so schnell, aber halt ein bisschen anders. Sie müssen um diesen vektorisierten Code herum von Hand Dispatch-Code bauen. Es gibt bei GCC und Clang die Möglichkeit, auch den Compiler Dispatch-Code bauen zu lassen. Das müssen Sie aber für jede Funktion extra deklarieren. Der Intel-C-Compiler insbesondere kann automatisch Ihren Code mehrfach kompilieren für verschiedene Architekturlevel und automatisch Dispatch-Code generieren. Das hat es aber noch nicht in die Open-Source-Compiler geschafft.
Du hattest am Anfang ein Codebeispiel, wo du gesagt hast, du hast eine lange Reihe von Zahlen und pumpst die immer so mit 8 Elementen auf einmal durch eine Vektoroperation und am Ende ist so ein Fuß, wo du die letzten überhängenden Elemente von Hand zusammenrechnest.
Ja.
Meine Intuition wäre jetzt, dieses Array einfach irgendwie 8 Zeichen länger zu machen, damit da noch ein Platz ist. Denke ich da falsch oder macht man das aus bestimmten Gründen nicht?
Genau, also die Frage an der Stelle ist jetzt, anstatt dass wir irgendwie so eine Behandlung für den Fuß oder Schwanz des Arrays einbauen, können wir nicht einfach unsere Arrays auf ein Vielfaches der Vektorgröße padden? Und das ist korrekt, das können wir machen und das ist sogar in vielen Fällen eine exzellente Idee. Also wenn Sie ein Programm schreiben, was gänzlich dem SIMD-Paradigma unterworfen ist, dann bitte padden Sie alle Ihre Datenstrukturen auf ein Vielfaches der Vektorlänge, dann ist alles viel einfacher. Aber wir alle wissen, dass wir solchen Nischenbelangen wie Performance nicht unser gesamtes Programm unterwerfen können. Wenn Sie jetzt als Consultant in irgendein Programmierprojekt gehen und sagen, ich muss jetzt hier Performance machen, bitte ändert alle eure Datenstrukturen, bitte macht alles so, dann ist das Nächste, was Sie sehen, der Ausgang aus dem Unternehmen. Sie müssen mit dem, was Sie haben, irgendwie klarkommen und dazu gehört, dass Sie suboptimale Datenlayouts haben und irgendwie damit klarkommen müssen. Deswegen habe ich dieses Beispiel bewusst so gewählt, dass man halt sieht, es ist gar nicht so schwierig. Aber wenn Sie wirklich die Kontrolle haben, dann machen Sie sich die Mühe, gucken Sie, ob Sie vielleicht durch einfache Erweiterungen auf Vielfache von der Vektorlänge da Sachen erreichen können. Gibt natürlich auch Probleme, wenn Sie zum Beispiel um Nullen erweitern und dann durch diese Nullen dividieren, kriegen Sie vielleicht Nans und diese Nans verursachen Probleme an späteren Stellen im Code. Da muss man dann immer so ein bisschen drauf achten. Eine weitere Frage noch.
Hallo? Macht das einen Unterschied, was für einen Datentyp ich da reinstecke? Weil ich kann mich vage erinnern, gelesen zu haben, dass Vektorisierung bei Integer-Zahlen deutlich besser funktioniert als bei Klett-Komma-Zahlen oder andersrum, weiß ich nicht genau.
Die Frage ist jetzt, ob es einen Unterschied macht, mit welchen Datentypen man arbeitet. Es kommt darauf an. Wenn Sie Code haben, der vektorisierbar ist, ohne, sagen wir mal, ohne algebraische Änderungen am Code, also sowas wie zum Beispiel unsere Vektorsumme, dann ist der Datentyp relativ egal. Es gibt aber Fälle, wo der Compiler zur Vektorisierung die Operationsreihenfolge ändern muss. Also wenn Sie beispielsweise eine Schleife haben, die ein Array aufsummiert, dann, wenn Sie die naiv schreiben, dann haben Sie eine Operationsreihenfolge, dass auf einen Akkumulator immer wieder drauf addiert wird. Wenn Sie das mit SIMD implementieren, haben Sie stattdessen beispielsweise 8 Akkumulatoren, auf die immer wieder drauf addiert wird. Das ist bei Ganzzahlen kein Problem, aber bei Gleitkommazahlen ändert sich dadurch der Rundungsfehler, weil Sie in einer anderen Reihenfolge addieren. Und diese Änderung des Rundungsfehlers sorgt für ein anderes Programmergebnis, deswegen ist der Compiler nicht befugt, diese Änderung nachzuvollziehen. Da gibt es verschiedene Tricks. Sie können einerseits solche furchtbaren Operationen wie FastMath anmachen und dem Compiler sagen, Genauigkeit interessiert mich nicht, bitte machen Sie das nicht, weil dann kriegen Sie inkorrekte Ergebnisse und das ist dann sehr traurig. Was Sie auch machen können, ist, Sie können beispielsweise den SIMD-Code, den Sie schreiben wollen, in portablen C schreiben. Also Sie schreiben beispielsweise eine Schleife, die in 8 Akkumulatoren nacheinander akkumuliert. Und dann sieht der Compiler das und sieht, 8 Akkumulatoren, das kenne ich doch irgendwo. Da kann ich SIMD verwenden. Und dann funktioniert das manchmal oder auch nicht. Müssen Sie sich den generierten Code anschauen. Ganzzahlen sind weniger davon betroffen als Gleitkommazahlen, kann man sagen.
Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Moment.
Man kann in jeder Sprache Cobol schreiben.
Wir hatten ja jetzt sowohl Aligned als auch Unaligned Load und Store. Ist es da auch so, wenn man die Möglichkeit hat, das Aligned zu machen, dass man machen sollte?
Die Frage war jetzt, wenn man die Möglichkeit hat, mit ausgerichteten Daten zu arbeiten, sollte man es tun? Die Antwort ist, dass nicht ausgerichtete Speicherzugriffe auf modernen Mikroarchitekturen einen sehr geringen Performance-Nachteil haben. Der Performance-Nachteil ist in der Regel eine Extra-Latenz von einem Takt, die dann in einem Streaming-Verhalten, also wenn man quasi nach und nach einen Array konsumiert, dann komplett verschwindet. Trotzdem ist es empfehlenswert, auf Alignment zu achten, weil wenn wir einen Fall haben, wo wir nicht streamen, also wo wir zum Beispiel auf einzelne Elemente zugreifen, dann macht diese Extra-Latenz doch einen beobachtbaren Unterschied. Es ist aber nicht so schlimm, als dass man jetzt Himmel und Erde bewegen sollte, um wirklich alles auszurichten, sondern es ist hilfreich, das zu haben. Im Zweifel machen Sie einen Benchmark und gucken Sie, ob es sich lohnt und ob es wirklich einen beobachtbaren Unterschied macht. Was ich Ihnen aber auf jeden Fall sagen kann, zumindest auf x86 und auf ARM, gibt es keinen Performance-Unterschied auf ausgerichteten Daten zwischen Befehlen für ausgerichtete und nicht ausgerichtete Daten. Diesen Unterschied gibt es auf PowerPC, weil dort für nicht ausgerichtete Loads tatsächlich extra Code generiert wird, um 2 Loads zu machen und die Ergebnisse zusammen zu puzzeln. Das heißt, da wollen Sie dann wirklich einen ausgerichteten Load haben, wenn Sie wissen, dass Ihre Daten ausgerichtet sind.
Gibt es sonst noch Fragen?
Also nur, wenn es jetzt nichts Wichtigeres gibt, aber du hast das jetzt öfter gesagt, was sind denn ausgerichtete Loads oder was sind denn ausgerichtete Daten?
Also die Frage ist, was heißt diese Ausrichtung, von der ich immer so nebulös sage? Der Speicher, Arbeitsspeicher ist organisiert in Adressen. Das ist so ein bisschen wie eine Hausnummer. Und diese Hausnummern sind fortlaufend, jedes Byte hat seine eigene Hausnummer. Aber der Computer etabliert das nur als eine Art Fiktion. Also der Computer tut so, als hätte jedes Byte seine eigene Adresse, aber in Wahrheit ist der Speicher organisiert in sogenannten Cache-Lines. Die haben jetzt eine Größe von zum Beispiel 64 Byte. Und eine Cache-Line ist immer ein Stück Speicher und wenn wir jetzt auf ein Datum zugreifen, was innerhalb einer Cache-Line ist, dann funktioniert das gut, aber wenn es zum Beispiel über eine Cache-Line-Grenze hinweg geht, dann muss der Computer das simulieren, indem er 2 Zugriffe macht und die irgendwie zusammenpuzzelt. Deswegen ist die Faustregel, Sie wollen gerne, dass ein Datum, dessen Größe n Byte ist, auf einer Adresse steht, die durch n teilbar ist. Dabei ist n eine Potenz von 2. Also wenn Sie beispielsweise eine Struktur haben, die 3 32-Bit-Integer haben, 32-Bit, das sind 4 Byte, dann sollte diese Struktur auf einer Adresse stehen, die durch 4 teilbar ist. Das ist sogenannte Speicherausrichtung, weil das elementare Datum in der Struktur ist der 32-Bit-Integer. Das ist, wenn Sie jetzt einen Vektor haben, dann bezieht sich die Ausrichtung auf die Gesamtgröße des Vektors und nicht auf die Elementgröße. Aber das ist je nach Kontext ein bisschen anders, also was die gewünschte Ausrichtung von irgendwelchen Daten ist. Im Zweifel schauen Sie in die Dokumentation der Schnittstelle, mit der Sie arbeiten.
Gibt es sonst noch Fragen? Dann hätte ich noch eine.
Ja.
Beziehungsweise zwei Anmerkungen. Vektor-CPUs sind ein ganz altes Thema. Cray Supercomputer zum Beispiel von 1976 hatte das schon umgesetzt. Zweites Ding, recht nettes Anwendungsbeispiel sind String-Parser, weil die kann man mit SIMD unglaublich beschleunigen.
Das ist eines meiner eigenen Forschungsgebiete, an dem ich tatsächlich arbeite. Ich mache Textverarbeitung mit SIMD in Assembler. Das ist allerdings ein bisschen esoterisch, deswegen wollte ich nicht drauf eingehen. Ich finde aber den Einwurf mit dem Thema Vektor-CPUs sehr interessant, weil das SIMD-Paradigma doch ein bisschen anders ist als das Vektor-Paradigma. Also beim Vektor-Paradigma ging es quasi darum, dass wir eine CPU mit mehreren Ausführungseinheiten haben, die wir einmal verdrahten, indem wir eine Reihe von Vektorbefehlen abgeben und dann sind die Ausführungseinheiten gleichzeitig beschäftigt. Aber jede Ausführungseinheit kann pro Takt immer nur ein Element verarbeiten. Auf modernen SIMD-Einheiten haben wir SIMD-Befehle, die in einem Takt verarbeitet werden, wo die Ausführungseinheiten dann ganz viele Dinge gleichzeitig machen, zum Beispiel 8 Zahlen auf einmal addieren. Das ist auf einer Maschinencode-Ebene sehr ähnlich, weil wir mit Registern arbeiten, die mehrere Zahlen enthalten, aber das Performance-Verhalten ist ganz anders. Also wir haben dann bei klassischen Vektorarchitekturen haben wir irgendwie Convoys und Chimes und Lanes und ganz komplizierte Performance-Modellierung, währenddessen bei SIMD wir einfach sagen, ein SIMD-Befehl hat eine feste Latenz, unabhängig davon, was drumherum geschieht und unabhängig davon, was die vorherigen und nachfolgenden Befehle sind. Das macht dann einen großen Unterschied darauf, wie man effizienten Code programmiert für diese Architekturen. Das ist dann ein bisschen, geht ins Detail, aber es fühlt sich anders an, sagen wir mal.
Und dann vielleicht noch die Frage, ganz ketzerig, GPUs sind ja eigentlich viel besser in dem ganzen Krempel, um das so durch die Pipeline zu pumpen. Warum machen sich eigentlich die CPU-Hersteller immer noch so viel Gedanken quasi in einem Bereich voranzukommen, wo eigentlich andere Technologien eigentlich schneller sind?
Die Frage war jetzt, warum verwenden wir nicht einfach GPUs? Die haben sowieso eine viel höhere numerische Performance und das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht wollen Sie eine GPU verwenden. Die GPUs können viele Dinge relativ gut. Die können vor allem gleichförmige Programme relativ gut, also sowas wie durch eine Matrix laufen und die mit einer anderen Matrix multiplizieren. Das mögen die sehr gerne. GPUs haben aber auch Einschränkungen. Also GPUs können zum Beispiel keine Doppelpräzisionsgleitkommazahlen in der Regel. GPUs haben Einschränkungen in den Datentypen, mit denen sie arbeiten, anderer Natur. Also können zum Beispiel auch bei den Integertypen nicht alle. GPUs kommen schlecht damit klar, wenn sie Programme haben, die komplizierte Bedingungen verarbeiten, also die nicht immer das Gleiche machen, sondern irgendwie Entscheidungen treffen. Und das allergrößte Problem ist, damit sie die GPU benutzen können, müssen sie die Daten erstmal zur GPU bringen. Sie müssen die über den PCI-Express-Verbinder in die GPU schicken, die kann dann damit was machen, dann müssen sie die wieder zurückschicken. In vielen Fällen, wo sie SIMD einsetzen, haben sie Daten, die jetzt mal ganz kurz mit SIMD verarbeitet werden und dann weiter auf der CPU verarbeitet werden sollen. Typisches Beispiel ist, sie haben Verschlüsselung. Wenn sie eine SSH-Session haben, dann haben sie Daten, die sind auf der CPU, die werden dann mal kurz verschlüsselt und dann werden sie an die Netzwerkkarte geschickt. Wenn die Daten dafür einen Umweg durch die GPU nehmen müssten, dann würde sich die Gesamtbandbreite ihrer SSH-Verbindung massiv reduzieren statt erhöhen, weil wir so viel Zeit damit verbringen, die Daten quasi nochmal durch ein extra Subsystem durchzuschaufeln. SIMD ist deshalb hilfreich für so Datenmengen, die nicht ganz winzig sind, also einzelne Elemente, aber auch nicht so groß sind, dass es sich lohnen würde, das erstmal auf einen separaten Beschleuniger zu bringen, dort ganz lange drauf rumzukauen und es dann wieder zurückzuschicken.
Gut, vielen Dank. Dann vielen Dank auch nochmal für den Vortrag. Deshalb nochmal eine Runde Applaus.
Danke sehr.
Genau.